Inhalte wirklich kennzeichnungspflichtig sind, warum gerade Bild- und Videoinhalte zur unterschätzten Stolperfalle werden und welche drei Maßnahmen jetzt sofort auf die Agenda gehören. Hör rein und erfahre, wo du wirklich handeln musst und wie du rechtssicher durch den KI-Alltag kommst. Und los geht's!
Treffpunkt Marketing. Leichter durchs Online-Marketing mit Sabine Saldana Bravo und dem Inhaber der Embiss-Akademie Markus Bockhorny.
Herzlich willkommen zum Treffpunkt Marketing. Heute sprechen wir über, welche Pflichten bringt der AI Act wirklich fürs Online-Marketing? Denn viele Unternehmen nutzen KI längst im Arbeitsalltag, doch mit den neuen Regeln wächst auch die Unsicherheit. Welche Anforderungen kommen tatsächlich auf Marketingteams zu und wo wird mehr diskutiert als tatsächlich vorgeschrieben? Schön, dass ihr eingeschaltet habt und natürlich begrüße ich an dieser Stelle auch wieder Sabine. Hallo Sabine!
Hallo Markus, du, ja, jetzt am 2. August ist es ja soweit, der AI Act ist dann vollständig anwendbar. Ich weiß, er ist wirklich total wichtig, aber es ist natürlich mal wieder ein riesiges Informationsmonster, sage ich jetzt mal. Für mich stehen da viele Begriffe, die mir noch nicht so ganz klar sind, viele Unsicherheiten, wie du ja auch schon gesagt hast. Aber natürlich für mich als Texterin ist am allerwichtigsten, wann muss ich Inhalte kennzeichnen? Muss ich überhaupt Inhalte, die ich mit KI generiert habe oder mit Hilfe von KI korrigiert habe, muss ich dort den Transparenzpflichten nachkommen? Oder wie sieht es aus? Muss ich als Dienstleister überhaupt irgendwas machen und sind die Unternehmen, für die ich arbeite, dafür verantwortlich? Also da stehen noch ganz viele Fragezeichen für mich im Raum.
Ja, und ich glaube, da bist du natürlich auch nicht alleine. Über den AI Act wird ja gerade überall gesprochen und die meisten haben ja auch schon gehört irgendwie, dass es dabei um rechtliche Spielregeln für KI geht. Aber wenn man dann hinterfragt und eigentlich wissen möchte, was ist denn konkret für deinen Arbeitsalltag da dahinter zu verstehen, was bedeutet das, dann wird es schnell kompliziert. Denn so Fragen wie, was muss ich denn eigentlich kennzeichnen, wann gilt es überhaupt und wie setze ich das überhaupt richtig um, das treibt ja jeden irgendwie in seinem Arbeitsalltag um. Und genau deshalb freue ich mich, heute Olivia bei uns als Gast zu begrüßen. Sie wird uns hoffentlich dabei helfen, etwas mehr Klarheit in das Thema zu bringen. Olivia Setschel ist zertifizierte Datenschutzexpertin IHK für Europa und Consultant bei der Active Mind AG, einem Management- und Technologieberatungsunternehmen mit Sitz in München und Berlin. Active Mind unterstützt Unternehmen bei der strategischen Umsetzung künstlicher Intelligenz und bietet Beratungsleistungen zur Informationssicherheit und Datenschutzrecht an. Hallo Olivia, herzlich willkommen.
Hallo Sabine, hallo Markus. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
Hallo Olivia, ich freue mich ganz besonders und erwarte mir natürlich Antworten auf meine Fragen, die ich ja auch eingangs schon gestellt habe. Olivia, die meisten Marketer nutzen ja KI inzwischen so ganz selbstverständlich eigentlich. Texte anzeigen, Bilder, Zielgruppenanalysen, Automatisierung, Auswertungen, für was auch immer. Aber warum sollten sich denn vielleicht auch Mitarbeiter kleinerer oder mittlerer Unternehmen jetzt mit dem AI Act beschäftigen?
Also spätestens jetzt sollten Sie sich damit beschäftigen, weil ab dem 2. August ja diese Transparenzpflichten gemäß der KI-Verordnung oder dem AI-Act, wie immer man es nennen will, in Kraft treten. Und wenn man diesen Transparenzpflichten nicht folgt oder diese beachtet oder korrekt umsetzt, drohen schon heftige Geldbußen. Also alles von so 15 Millionen Euro bis 3% des weltweiten Jahresumsatzes von der Unternehmensgruppe. Also für kleinere und mittlere Unternehmen sind diese Geldbußen natürlich auch eingeschränkt. Es sind maximal 15 Millionen Euro. Das ist aber schon immer noch eine ganze Summe. Und es gibt keine Ausnahme von den Transparenzpflichten für kleinere und mittlere Unternehmen. Also auch KMUs müssen darauf achten, diesen Transparenzpflichten nachzukommen, wenn sie bestimmten Content erstellen. Dieser Content muss ein sogenanntes Deep Fake sein oder es muss KI-manipulierter oder KI-erstellter Text sein, der die Öffentlichkeit über ein Thema von öffentlichem Interesse informiert. Und diese Definition von Deepfake erläutere ich gerne während dem Podcast oder auch, was ein Text von öffentlicher Interesse für, der veröffentlicht wird, was das alles bedeutet. Also wann die Vorgaben erfüllt sein werden müssen und wann man kennzeichnen muss, erläutere ich gerne während dem Podcast. Ganz generell, wenn Marketing, egal ob es ein großes Marketingabteilung ist oder eine Marketingabteilung von einem kleineren und mittelständischen Unternehmen ist, alle müssen, wenn sie KI einsetzen, eine gewisse KI-Kompetenz vorweisen. Da gibt es auch die Schulungspflicht, die aus dem AI Act hergeleitet wird. Und am Ende des Tages bedeutet es einfach, dass wer KI-Tools einsetzt, muss sich bewusst sein, dass KI-Tools halluzinieren können, gewisse Vorurteile mitbringen. Und einfach, dass man alles, was mit einer KI erstellt wird, eigentlich nochmal sich anschauen muss. Es gibt bestimmte Sachen, die KI gerne für erstellt, besonders bei Texten und Aussagen, die es beinhaltet, die rechtlich nicht gemacht werden dürfen. Es gibt da Einschränkungen aus anderen Gesetzen, die beachtet werden müssen. Und das alles fließt in diese KI-Kompetenz ein.
Das ist eine ganze Menge davon. Jeder hat von uns da schon ganz oft gelesen, dass die Unternehmen auch verpflichtet sind, ihre Mitarbeiter zu schulen. Inwiefern die Unternehmen dem natürlich wirklich nachkommen, das können wir natürlich jetzt nicht beurteilen. Aber ich denke schon auch, dass jetzt spätestens mit dem AI-Act man sich doch überlegen sollte, wenn die Mitarbeiter auch regelmäßig KI-Tools nutzen, dass man ihnen vielleicht doch mal die ein oder andere Schulung spendiert. Jetzt haben wir natürlich den Schwerpunkt Marketing. Was regelt denn der AI-Act erstens mal so ganz grundsätzlich? Vielleicht kannst du das mal ganz kurz zusammenfassen. Und was bedeutet das dann konkret für Marketingverantwortliche oder Mitarbeiter, die KI-Tools nur nutzen, aber nicht entwickeln? Weil soweit bin ich schon vorgedrungen mit dem Thema, dass es da auch einen Unterschied gibt.
Ja, also ganz grundsätzlich, der AI-Act regelt die Entwicklung, Verbreitung, Nutzung von KI-Systemen und KI-Modellen in Europa. Für alle Unternehmen, die in Europa basiert sind, also wenn sie den Firmensitz hier haben, aber auch alles, was an KI-Output in Europa veröffentlicht wird. Also auch wenn man jetzt aus Amerika sein Content bekommt von irgendeiner externen Marketingagentur, auch da greift der AI-Act und auch dieser Content, soweit er in Europa veröffentlicht wird, muss gekennzeichnet werden, wenn die Transparenzpflichten greifen. Also der AI-Act regelt sozusagen alles, was mit KI zu tun hat in Europa und natürlich im europäischen Wirtschaftsraum. Und es hat so diverse Risikokategorien für verschiedene KI-Systeme. Abhängig davon, was man mit einem KI-System macht, gibt es eine verschiedene Risikoklassifizierung. Es gibt bestimmte verbotene Praktiken, die einfach untersagt sind. Dies darf man überhaupt nicht machen. Man darf zum Beispiel bestimmten sehr schutzbedürftigen Personengruppen nicht mittels KI-Tools irgendwas vermarkten, das, oder sie dazu beeinflussen, irgendwas zu kaufen, was gegen ihre eigenen Interessen sind. Man darf auch mit KI-Tools sogenannte Social Scoring nicht betreiben, oder im Unternehmenskontext bei so Mitarbeitern darf man keine wichtigen Entscheidungen für Mitarbeiter, also ob jetzt jemand befördert wird oder gefeuert wird oder eine andere Rolle bekommt, darf man mittels KI-Systemen und Profiling nicht betreiben. Es gibt da eine ganze Anlage zum KI-Act, das also wo diese verbotenen Praktiken aufgelistet sind und das ist ein absolutes No-Go. Dann gibt es die sogenannten Hochrisikosysteme. Das ist auch eher im Unternehmenskontext bei den Mitarbeitern, wenn man für bestimmte Sachen im HR-Bereich was machen möchte mittels KI-System, könnte das potenziell als Hochrisiko zählen. Und dann gibt es verschiedene Vorgaben. Da muss man zum Beispiel die Betriebsanleitung befolgen. Man muss seine Prompts dokumentieren. Also es wird sehr aufwendig, sehr schnell, wenn man sogenannte Hochrisikosysteme einsetzen möchte. Die sind aber meistens nicht relevant für Marketing. Mir fällt jetzt kein alltägliches Beispiel ein, wo Marketing ein Hochrisikosystem einsetzen würde. Es sind eher die Risikokategorie, limitiertes Risiko bis niedriges Risiko, das für Marketing wichtig ist und relevant ist. Und hier gibt es die Pflichten, transparent zu sein. Also die Transparenzpflichten für Content-Erstellung, sei es Text, Bild, Video oder Audio-Inhalte, sind hier richtig relevant. Dann gibt es die letzte Risikokategorie, das ist minimales Risiko. Das sind deine KI-Systeme im Spam-Filter und so. Das wird tatsächlich Marketing täglich nutzen, aber sie haben keine Awareness dafür. Also man nutzt es einfach, man merkt es gar nicht heutzutage. Und Marketing aktiv muss hier nichts tun. Sondern wenn solche Systeme eingeführt werden, wird bestimmt Legal oder die Geschäftsführung werden sich damit beschäftigen müssen. Aber die Marketingabteilung wird damit nichts zu tun haben. Mhm. Ja. Das sind so die Risikokategorien. Dann hat der AI Act auch Rollen. Also was machst du mit dem KI-System? Und abhängig davon, was du machst, also was deine Rolle ist, treffen dich verschiedene Verpflichtungen. Also man hat die Rolle des Entwicklers und des Anbieters, Betreibers, etc. Und dieses ganze Legal Jargon ist am Ende des Tages relevant für Marketing, wenn es um die Rolle des Betreibers kommt. Der Betreiber ist der Nutzer von einem KI-System. Und hier ist Marketing angesprochen. Marketing nutzt die KI-Systeme und sind Betreiber. Und da gibt es die Transparenzpflichten, die zu erfüllen sind für bestimmtes Content. Wenn man nur KI-Output bekommt, ohne dass man irgendeinen Einfluss hat, über welches KI-System genutzt wird oder wie das genutzt wird und quasi nur den Content bekommt, ist man ein sogenannter Endnutzer. Und da gibt es keine Verpflichtungen, jedenfalls nicht von der KI-Verordnung. Also wenn man einfach Instagram öffnet und ein KI-generiertes oder KI-manipuliertes Bild sieht, ist man Endnutzer und man muss hier aktiv nichts tun. Jetzt aber kommt der Fall von externen Marketingagenturen. Also die Dienstleistung ist, dass man Content für ein beauftragendes Unternehmen erstellt. Wenn das der Fall ist, ist man selber Betreiber, also die externe Marketingagentur ist der Betreiber. Sie sind direkt getroffen vom AI Act und das sind Verpflichtungen. Aber auch das beauftragende Unternehmen könnte potenziell als ein sogenannter Betreiber gelten. Und hier ist es immer empfehlenswert, dass die Marketingagentur, die externe, die Kennzeichnungspflicht erfüllt, also die Transparenzpflicht erfüllt und das Unternehmen auch. Also, dass sie zusammenarbeiten.
Das würde dann auch praktisch mich betreffen als, ich bin jetzt keine große Agentur, ich bin ja jetzt nur Dienstleister. Angenommen, ich würde jetzt mithilfe von KI für den Markus als meinen Kunden ein White Paper entwerfen und würde an verschiedenen Stellen mit KI arbeiten, zur Korrektur, zur Recherche, zu vielleicht auch kurze Textabschnitte, wenn es um Definitionen geht in diesem Bereich, die würde ich von KI generieren lassen. Bin ich dann Betreiber in diesem Fall?
Absolut. Da bist du Betreiber. Und wenn Markus dieses White Paper auf seiner Webseite unter seiner Verantwortung veröffentlicht, riskiert er, dass er auch Betreiber ist. Mhm. Also am besten
das heißt,
ist es,
wenn... Ich muss mich auch darum kümmern, dass diese Kennzeichnungspflicht eingehalten wird.
Mhm. Und reicht dann am Ende des White Papers zu schreiben mit Unterstützung von AI oder muss ich das genau an den Stellen in dem White Paper, wo ich AI benutzt habe, beispielsweise ich habe eine Definition für einen Fachbegriff, habe ich mir mit Hilfe von der KI erstellen lassen, muss ich das an dieser Stelle dann kennzeichnen?
Das kommt drauf an. Wirst du als Mensch dieses White Paper dir nochmal anschauen, also wirst du es nochmal durchlesen?
Ah, okay, das will ich auf jeden Fall, ja natürlich.
Dann musst du es nicht kennzeichnen.
Ah, okay.
Interessant. Wenn ich jetzt das White Paper erstelle, also nicht über einen Dienstleister, dann bin ich automatisch als Unternehmen von Haus aus der Betreiber und habe die Kennzeichnungspflicht.
Kommt doch wieder drauf an. Wirst du dieses White Paper durchlesen? Wirst du es dir anschauen?
Ich würde es anschauen, ja.
Dann musst du es auch nicht kennzeichnen.
Dann muss ich es auch nicht. Da haben wir die gleiche Situation wieder. Ja, nicht einfach. Wird da ganz schönes Stück, was da auf uns alle zukommt und speziell auch fürs Marketing. Hast du außer dieser Content-Geschichte vielleicht noch andere konkrete Pflichten, die mit dem AI Act auf Unternehmen zukommen, wenn sie mit KI-Systemen im Marketing arbeiten? Also losgelöst vom Content vielleicht?
Tatsächlich nein. Das sind also die bei der Content-Erstellung und die Kennzeichnungspflichten, das ist so der Kern der Sache. Mhm. Und natürlich die allgemeine KI-Kompetenz bei der Nutzung von KI-Tools. Mhm. Aber das mit der Content-Erstellung und der Kennzeichnungspflicht geht etwas weiter als nur Texte. Das bei den Texten ist es relativ einfach. Wenn man Text generiert oder manipuliert, also sei es ein Stück von dem Text oder der ganze Text, sobald man es sich wieder anschaut und dann unter eigener Verantwortung veröffentlicht, ist man aus dieser Kennzeichnungspflicht raus. Da ist es einfach. Aber wenn es zu Bild-, Audio- und Videoinhalten kommt, wird es richtig kompliziert bei der Kennzeichnungspflicht, weil es wird öfters passieren, jetzt in der Praxis, dass man einfach ein KI-Tool nutzt, man erstellt oder manipuliert irgendwas, sei es Audio, Video oder ein Bild mittels KI, und man ist in dieser Definition von einem Deepfake und müsste es kennzeichnen, realisiert es aber gar nicht.
Und genau hier wird es jetzt spannend. Denn die meisten Marketingteams denken bei Deepfakes an gefälschte Politikervideos oder virale Manipulationen. Was Olivia gleich erklärt, dürfte viele überraschen. Die Definition greift im Marketingalltag viel häufiger und viel früher als gedacht. Wann genau, wo Olivia die Hürden bei der Umsetzung der Transparenzpflicht sieht und wie ihr am besten startet, das hört ihr jetzt.
Die Definition von einem Deepfake ist sehr viel weiter, als die meisten Menschen überhaupt realisieren. Und man ist da sehr schnell drin. Also die Definition ist, dass es eine Ähnlichkeit zu einer wirklichen Person, Gegenstand, Objekt, Ereignis, Ort gibt und es ein Täuschungspotenzial gibt. Also dass die Person, die diesen Deepfake sieht oder wahrnimmt, wenn es ein Audioinhalt ist, getäuscht werden könnte. Also dass dieses Deepfake authentisch ist oder authentisch genug ist, normale Menschen zu täuschen. Und sobald dieses Täuschungspotenzial und dieser Realismus oder diese Ähnlichkeit zu wirklichen Leuten, Orten etc. oder Ereignissen besteht, müsste man es kennzeichnen. Und da gibt es auch jetzt einen Verhaltenskodex von der EU-Kommission, welcher erklärt, wie man diese Kennzeichnung vornimmt, wo sie zu platzieren ist, welche Icons man nutzen könnte, wenn man wollte. Und das ist sehr empfehlenswert für alle Marketingabteilungen. Also ein Verhaltenskodex von der EU-Kommission kann man als Unternehmen freiwillig unterzeichnen, wenn man möchte. Also dieser Verhaltenskodex steht jetzt auch zur Unterzeichnung bereit. Den kann man unterzeichnen, ist aber nicht zwingend notwendig. Aber egal, ob man ihn jetzt unterzeichnen möchte oder nicht, jede Marketingabteilung sollte sich diesen Verhaltenskodex von der EU-Kommission anschauen, weil es enthält die praktischen Vorgaben, wie man diese Transparenzpflichten umsetzt. Also, wie die Icons auszusehen haben. Zum Beispiel, wenn es ein Deepfake ist, das man kennzeichnen müsste, müsste man im Bild oder im Video so ein kleines Icon von mit AI implementieren. Also AI muss irgendwo im Bild oder im Video zu sehen sein. Und bei Audio-Content müsste man am Anfang sagen, dieses Audio wurde mittels KI manipuliert, dieses Audio wurde mittels KI generiert. Und wenn es ein längerer Podcast ist, zum Beispiel jetzt, müsste man während des Podcasts immer wieder diesen Satz bringen. Die Deepfake-Definition ist das Problem hier. Also dass es viel weiter ist und viel öfter greift, als die meisten meinen.
Interessant. Wenn ich jetzt das Beispiel mal aufgreife mit Deepfake, du hast vorher gesagt, wenn es Manipulation oder wenn es quasi so ausschauen könnte, als wäre es eine Täuschung. Was ist denn, wenn ich jetzt einen Videoinhalt produziere mit einem Avatar, also ganz klar über KI, mache aber den Avatar jetzt als Außerirdischen oder als Comicfigur, wo also jeder erkennt, das ist keine Täuschung, sondern es ist offensichtlich animiert, es ist offensichtlich KI. Habe ich dann trotzdem diese Kennzeichnungspflicht oder muss ich das nur machen, wenn ich beispielsweise mit einem Avatar arbeite, der einen natürlichen Menschen darstellt?
Man müsste es nur kennzeichnen beim zweiten Fall. Also sobald man irgendwelche Aliens drin hat oder Elefanten, die Autos fahren oder Angela Merkel, die fliegt. Sobald irgendwas sowas drin ist, ist es kein Deepfake und muss nicht gekennzeichnet werden, weil es gibt kein Täuschungspotenzial. Also so alles, was physisch unmöglich ist oder die, das es in der Realität nicht gibt, wird nicht in die Definition fallen.
Okay.
Auch so kleinere Änderungen an Bildern, also wenn man jetzt nur den Hintergrund oder die Beleuchtung ändert, das wird nichts an der Authentizität des Bildes ändern. Also das muss auch nicht gekennzeichnet werden. Aber sobald man ein Bild erstellt mit zwei Fußballern, die vor einem Gebäude stehen, das einem Fußballstadion ähnelt, ist man in der Definition von einem Deepfake.
Okay.
Weil es ähnelt ein wirkliches Gebäude, das es in der Realität gibt oder geben könnte.
Würde das auch zutreffen, wenn man beispielsweise eine realistische Person nimmt, ein Foto von Markus und man ändert den Hintergrund und er steht vorm Eiffelturm? Wäre das dann auch
ein Deepfake?
Ja. Okay. Ja, das ist wirklich sehr detailreich, würde ich jetzt mal sagen. Also damit sollte man sich auf jeden Fall intensiver auseinandersetzen, weil das gibt es ja ganz, ganz oft. Also gerade wenn man sich auch Businessbilder 2, 3 vom Fotografen schießen lässt und dann versucht man die noch anzupassen und passt die Hintergründe irgendwie an, dann ist man ja da auch schon dem Risiko ausgesetzt.
Genau. Und ich bin kein Marketingmensch. Aber ich würde meinen, dass als Marketingmensch würde ich mir den Alltag einfacher machen und lieber kennzeichnen in allen Fällen, wo ich Zweifel habe, anstatt jetzt hier lang zu überlegen, ob ich eine Kennzeichnung vornehmen muss oder nicht. Das Risiko von einer Nicht-Konformität mit der KI-Verordnung ist kostenspielig. Warum sollte ich das Risiko in Kauf nehmen, wenn ich einfach die Kennzeichnung vornehmen kann, die ich ja sowieso in meinen Prozessen implementiert habe, weil ich ab und zu definitiv ein Deepfake erstellen werde und das einfacher gestalte für mich selber als Marketing-Menschen. So stelle ich es mir vor.
Ja.
Aber ich bin kein Marketing-Mensch, ich bin Anwältin, somit vielleicht liege ich da falsch. Aber ich glaube, meiner Vermutung nach werden wir im Alltag bald jedes Bild, jedes Audio, jedes Video werden wir mit so einer Kennzeichnung sehen.
Also das Gefühl habe ich auch, und das ist auch das, was mir gerade durch den Kopf geschossen ist. Ich habe mir gedacht, eigentlich müssten wir bei unseren ganzen Grafikvorlagen, Videovorlagen einfach so ein Icon AI generiert oder was mal fest einbinden in die Vorlagen, weil lieber ist es einmal zu oft drin und man hat vergessen, es rauszunehmen, wenn es nicht AI ist, als wie wenn es irgendwo fehlt, wenn es reingehört. Also eigentlich gehört es in diese Vorlagen schon mit rein, um da auch Bußgeldern eventuell zu entgehen. Und da wären wir auch schon bei der nächsten Frage. Es gibt ja große Bußgelder, die du da schon in den Raum gestellt hast. Wie ernsthaft ist denn die Bedrohung von solchen Bußgeldern? Also werden die dann wirklich auch ernsthaft eingetrieben, eingeklagt oder ist zu erwarten, dass das erstmal so ein Schreckgespenst ist, das vor einem hergetragen wird?
Das kann ich leider noch nicht sagen, weil die Verpflichtung ja erst ab dem 2. August jetzt greift und wir erstmal schauen müssen, wie die Marktüberwachungsbehörden damit umgehen. Aber da es ja relativ einfach ist, diese Verpflichtung zu erfüllen, würde ich sagen, warum sollte man sich da überhaupt mit einem auseinandersetzen? Die Geldbuße wird ja sowieso nicht kommen, egal ob es jetzt, ob die Behörden wirklich hinter einem her sind oder nicht, weil man erfüllt ja die Verpflichtung sowieso. Sie ist ja recht einfach zu erfüllen. Aber wir werden es einfach sehen müssen. Ich vermute, es wird auch sehr viele Gerichtsstreitigkeiten geben über, ob jetzt ein Bild ein Deepfake ist oder nicht, weil die Definition manchmal einfach schwammig ist. Und es hängt sehr viel mit dem Publikum zusammen. Also abhängig davon, wo ein Deepfake veröffentlicht wird, ist das Täuschungspotenzial anders. Mal höher, mal weniger. Wenn das Publikum jetzt Kinder sind, muss man deutlich mehr kennzeichnen, als wenn das Publikum ein Marketing-Team ist, das selber mit KI-Tools arbeitet. Also weil es so subjektiv ist ab und zu, gibt es bestimmt sehr viele Gerichtsstreitigkeiten deswegen in Zukunft. Es sei denn, jeder kennzeichnet alles und räumt sich dieses Problem aus dem Weg.
In unseren Seminaren erhältst du praxisnahe Wissen für deinen beruflichen Erfolg. Alle Termine, Inhalte und die Möglichkeit zur Anmeldung findest du auf unserer Webseite. Den direkten Link gibt's wie immer in den Shownotes.
Ja, wir haben ja vorher schon die vielseitigen Einsatzbereiche von KI im Online-Marketing diskutiert. Und siehst du denn hier irgendwo große Hürden bei der Umsetzung? Also welche Hürden bei der Umsetzung des AI-Acts hat denn ein Unternehmen und oder speziell im Marketing? Und hast du da vielleicht einen Tipp, wie sich diese Hürden dann vielleicht auch, ja, ich sag mal, überwinden lassen oder zumindest akzeptabel handeln lassen?
Also die größte Hürde oder die größten Hürden sehe ich bei der mangelnden KI-Kompetenz generell, ist, dass Unternehmen sich nicht die Zeit nehmen, ihre Mitarbeiter ordentlich zu schulen zu KI. Und das dann wiederum zu Datenpannen führt, weil die Mitarbeiter leider vertrauliche oder personenbezogene Daten in unbefugte Tools reinfließen lassen. Das führt dann zu Datenschutzverstößen und natürlich auch zu Geschäftsgeheimnissen, die offenbart werden. Ich sehe auch, dass die mangels KI-Kompetenz die Mitarbeiter BYOEA betreiben, also Bring Your Own AI. Das ist, wenn die Mitarbeiter private KI-Accounts nutzen und dann für die Werke fürs Geschäft kreieren und dabei Geschäftsgeheimnisse oder personenbezogene Daten, vertrauliche Daten in diese unbefugten Tools wieder reinfließen lassen. Also es ist egal, ob das jetzt das KI-Tool ist vom Mitarbeiter, weil er es mitgebracht hat, Bring Your AI-mäßig oder das Tool vom Unternehmen. Mitarbeiter sollten immer genügend Kompetenz haben, dass sie richtig mit KI-Tools umgehen. Es gibt auch immer das Risiko, dass Mitarbeiter nicht ordentlich geschult werden und Halluzinationen nicht erkennen können, sodass das Unternehmen dann Texte veröffentlicht, die inhaltlich falsch sind. Mangelnde KI-Kompetenz kann auch dazu führen, dass die Unternehmen Texte veröffentlichen, die von KI generiert wurden, die gegen Marketingregeln verstoßen. Besonders jetzt in Deutschland, da gibt es ja die Änderung, die kommende Änderung im September vom Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, das ist kurz UWG. Da wird die EU-Richtlinie implementiert, die bestimmte Aussagen zu der Umwelt, sogenannte Green Claims, regelt. Und wenn KI eingesetzt wird, um Texte zu kreieren, um solche Marketing-Aussagen zu kreieren, kann es sein, dass die KI einfach nicht weiß, dass das gesetzlich verboten ist und der Mitarbeiter, weil er keine KI-Kompetenz hat und nichts von diesen Änderungen am UWG weiß, dass da zusammenkommt, dass diese Texte einfach veröffentlicht werden und dann ist das Unternehmen schon wieder im Bruch mit dem UWG. Also all das kommt aus der mangelnden KI-Kompetenz und natürlich auch mangelnde Schulung zu anderen Themen, die marketingrelevant sind. Dann die größte Hürde ist auch bei der Umsetzung der Transparenzpflichten, ist wirklich die Praxis von all dem. Man muss als Marketingmensch wissen, dass es Transparenzpflichten gibt und wann diese greifen. Aber da die Definition von einem Deepfake nicht immer klar ist für Marketingmenschen, besteht das Risiko, dass die Transparenzpflichten nicht richtig umgesetzt werden. Also da auch ist hier gibt es Schulungsbedarf. Und es muss eine Unternehmensentscheidung geben, wie ob man es den Marketingmenschen, also der Marketingabteilung leicht macht und sagt, wir kennzeichnen alles für den Fall der Fälle. Oder ob man das nicht möchte, weil es aus ästhetischen Gründen nicht schön aussieht. Da muss man dann die Marketingabteilung befähigen, diese Transparenzpflichten korrekt umzusetzen. Also dann muss man mehr schulen. Also das muss auch in den Prozessen von der Marketingabteilung integriert werden. Man muss all seine Assets richtig taggen. Also das ist ein riesiger Verwaltungsaufwand, auch diese Prozesse aufzubauen, weil nachdem man das gekennzeichnet hat, muss man es ja auch dokumentieren. Man muss irgendwo die Freigabe von KI-erstellten Texten dokumentieren, wenn diese gekennzeichnet werden müssen. Man muss auch dokumentieren, wenn ein Deepfake nicht gekennzeichnet wird, weil vielleicht irgendeine Ausnahme besteht und weil man sagt, okay, hier ist das Täuschungspotenzial nicht gegeben bei diesem Publikum. Das ist nicht hundertprozentig. Wir dokumentieren das lieber, dass wir hier uns absichtlich gegen eine Kennzeichnung entschieden haben und warum wir das gemacht haben, sodass man, falls irgendwas passiert, eine Dokumentation hat zu diesen Grenzfällen, wo man sagt, diese Kennzeichnung nehme ich jetzt einfach nicht vor, weil XYZ gegeben war zu dem Zeitpunkt. Also das ist ein Verwaltungsaufwand, diese Prozesse aufzubauen, das Tagging in der Content Repository vorzunehmen, aber auch die Schulungen vorzunehmen, also die Mitarbeiter zu schulen. Das bedeutet ja auch, dass die Mitarbeiter nicht diese Zeitaufwand wenden für wirklich ihre Tätigkeiten. Das ist sehr hoher Ressourcenaufwand hier. Das Ganze ist aber extrem wichtig, weil die Geldbußen extrem hoch sind und abgesehen von den Geldbußen, ob die jetzt zustande kommen oder nicht, es sieht in der Öffentlichkeit einfach sehr schlecht aus, wenn ein Unternehmen ständig Content veröffentlicht und dieses nicht kennzeichnet, obwohl es ein Deepfake ist. Das ist dann sehr rufschädigend.
Also wirklich ein riesiger Reputationsverlust. Jetzt hast du schon ganz viel von dieser mangelnden KI-Kompetenz gesprochen. Ich denke mal, das begegnet dir wahrscheinlich auch im deinem Beratungsalltag ganz, ganz häufig. Du unterstützt ja ganz unterschiedliche Unternehmen im Bereich Datenschutz, NIS2, EU-Verordnungen und wahrscheinlich jetzt auch zu dieser Transparenzpflicht. Glaubst du persönlich, ist es spätestens jetzt an der Zeit, dass es in den Unternehmen KI-Guidelines gibt?
Ja, also spätestens jetzt. Eine Guideline ist extrem wichtig. Aber diese Guideline muss mit Schulungen verbunden werden. Mhm. Und man kann kein Regelungsdokument wie so eine Guideline einfach veröffentlichen und erwarten, dass die Mitarbeiter sich das alles durchlesen, verstehen und sofort umsetzen. Sondern damit ist es aber nicht getan, nur ein Dokument zu veröffentlichen, sondern man muss die Mitarbeiter an die Hand nehmen und schulen. Und immer wieder schulen, weil es ist ein ständig wechselndes Thema. Es gibt immer neue KI-Tools mit neuen Funktionalitäten. Hoffentlich jetzt auch bald die Funktionalität, diese Kennzeichnung vorzunehmen, sodass man das nicht manuell machen muss, sondern gleich bei der Erstellung gibt es ein KI-Tool, das dann so einen kleinen Schieber hat oder so einen kleinen Button, den man drücken kann und sagt, Kennzeichnung vornehmen. Zack, bei der Erstellung macht das Tool das schon für dich und dann hat man die Kennzeichnungspflicht erfüllt. Hoffentlich das auch, aber es ist halt ständig was Neues und die Mitarbeiter müssen da immer wieder abgeholt werden. Mhm. Aber eine Guideline, die sie sich selbstständig jederzeit anschauen können, ist extrem wichtig auch.
Ja, spätestens glaube ich jetzt auch. Oliver, jetzt haben wir also unfassbar viel gehört von dir und jetzt denke ich mir so als Unternehmen oder gerade der Markus, der lehnt sich gerade sehr zurück und überlegt wahrscheinlich, sein Kopf rattert, was er jetzt alles machen muss. Er arbeitet ja auch mit extrem vielen Dienstleistern zusammen. Hast du denn 3 praktische Handlungsempfehlungen für den Einsatz von KI im Online-Marketing? Was sollte da auf jeden Fall spätestens ab dem 2. August auf der Agenda stehen?
One for the road.
Eine KI-Kompetenzschulung, definitiv. Das ist eh schon Pflicht seit dem 2. Februar. Also die hätte man schon machen müssen. Aber jetzt gezielt für diese Transparenzpflichten würde ich diese Schulung nochmal auffrischen. Ich würde alle Marketing-Menschen, die man so hat, ob jetzt intern die Marketingabteilung oder aber auch die externen Dienstleister, würde ich einmal abholen zu diesen Transparenzpflichten. Was bedeutet das? Wann gelten die? Wie sieht diese Kennzeichnung aus? Was für Möglichkeiten der Gestaltung hat man, so wie und wie praktische Umsetzung im Unternehmen. Also wo sind die Vorlagen hinterlegt? Wo muss ich meine Freigabe dokumentieren? So, wie setzen wir das praktisch um, dass das einmal entschieden wird und den Mitarbeitern mitgegeben wird und natürlich auch den externen Dienstleistern. Und zuletzt, dass man halt auch die Kennzeichnung korrekt vornimmt, also dass man diese Prozesse aufbaut, dass das ordentlich gemacht wird bei jeder neuen Content-Erstellung. Gott sei Dank muss man nicht Content, der jetzt vor dem 2. August veröffentlicht wurde oder erstellt wurde, muss man jetzt nicht nochmal zurückgehen und labeln, sondern es gilt wirklich nur für alles, was neu ist ab dem 2. August. Natürlich möchte die EU-Kommission auch sehen, dass alles, was vor dem 2. August gekennzeichnet wird, das ermutigt sie, aber praktisch gesehen ist es also erstens sehr, sehr viel Aufwand und es ist keine rechtliche Verpflichtung, das zu machen, also rückwirkend irgendwas zu kennzeichnen. Es sieht vielleicht, das ist wieder euer Thema, nicht meiner, es sieht vielleicht etwas komisch aus auf einer Webseite, wenn einiges gekennzeichnet wird und anderes nicht, obwohl beides sogenannte Deepfakes sind. Da kann man als Unternehmen vielleicht entscheiden, dass man die diese rückwirkende Kennzeichnung vornimmt, sodass die Webseite uniform aussieht. Das könnte man machen.
Das interessant, weil das wäre tatsächlich von mir noch eine Frage gewesen, wie schaut es mit Inhalten aus, die schon im Netz stehen? Deswegen ein guter Hinweis auch, dass du sagst, auf der Webseite vielleicht vereinheitlichen, aber ich muss trotzdem nicht jedes KI-generierte oder mit KI-Unterstützung produzierte YouTube-Video, das ich auf meinem Kanal habe, nochmal anfassen. Aber ein einheitliches Bild zum Beispiel auf der Webseite zu schaffen, ist ja immer empfehlenswert. Ja, die Sabine hat schon gesagt, ich habe mich zurückgelehnt. Bei mir rattert es tatsächlich im Kopf. Ich merke so ein bisschen, es ist nicht so einfach, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und dann sagt, okay, da gibt es eine Kennzeichnungspflicht und da halte ich mich dann dran, Sache erledigt. Sondern, wie du schon gesagt hast, Prozesse, man muss Abläufe, man muss vielleicht auch Dienstleister abholen. Also man braucht schon so einen kleinen, ich sag mal so eine Roadmap oder so einen kleinen Strategieplan, wie man das Ganze bis zum 2. August umsetzt. Und ich denke, das ist etwas, was ich nach diesem Podcast jetzt dann auch in Angriff nehmen werde, nämlich da mal so eine kleine Roadmap zu entwickeln, wann, wie, was erledigt wird. Und dazu war das ein sehr hilfreicher Input. Deswegen, liebe Olivia, vielen Dank für dieses Gespräch, für die Fragen, die wir stellen durften, für deine Antworten, die auch immer wieder dann auch, ja, mir auch geholfen haben, konkrete Handlungen daraus abzuleiten. War echt spannend. Ich glaube fast, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir uns gehört haben, weil ich glaube, dass das Thema wirklich so umfassend ist und sich auch noch ein bisschen weiterentwickelt wird, dass ich mich sehr freuen würde, wenn wir uns vielleicht mit ein bisschen Abstand nochmal zu dem Thema austauschen könnten und würde mich freuen, wenn du da wieder dabei bist. Bis dahin auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank. Liebe Grüße und vielleicht auf ein baldiges Wiedersehen. Danke dir und Servus.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ja, immer gerne wieder.
Freue ich mich natürlich auch. Vielen Dank für den tollen Input und auch von mir ein Servus. Wir sind ja alle hier aus der Gegend. Du bist ja auch in München und deshalb können wir schon mal heute Servus sagen, ohne dass wir nicht verstanden werden von unseren Gästen. Also, bis bald, Olivia.
Bis bald, ciao. So, Sabine, also, was soll ich sagen? Olivia hat mehrmals den Schulungsbedarf betont. Das geht mir natürlich runter wie Öl. An der Stelle möchte ich natürlich auch kurz auf unsere KI-Seminare hinweisen. Aber grundsätzlich ist es auch nachvollziehbar, weil ich glaube einfach, selbst nach diesem kurzen Einblick rattern schon viele Räder im Kopf. Und es sind tatsächlich, je mehr Räder rattern und je länger ich drüber nachdenke, umso mehr Fragen schießen schon wieder durch den Kopf. Und deswegen glaube ich, dass das wirklich jetzt, unabhängig davon, dass wir eine Akademie sind, dass diese Weiterbildungskompetenz, diese KI-Kompetenz wirklich ganz entscheidend sein wird, um hier rechtssicher und kompetent zu agieren.
Also ja, weil ich glaube, mittlerweile ist einfach die Technik so weit, dass sie so realistische Szenarien kreieren kann, dass selbst Menschen wie wir, die sich viel mit KI beschäftigen, nicht mehr zu 100% sagen können, das ist wirklich echt oder das ist KI generiert. Und ja, zu dem Thema von wegen mit KI wird alles leichter, das sehe ich jetzt auch nach dem Gespräch ein bisschen anders. Also es kommen ganz andere Herausforderungen durch die Nutzung und den Einsatz von KI auf uns zu, also gerade auch aufs Marketing. Und insofern bin ich wirklich, wirklich froh, dass wir heute jemanden hier bei uns zu Gast hatten, der das auch anhand von Beispielen so gut erklären konnte, welche Themen da wirklich relevant sind für uns. Und ja, super einfach, weil auch ein wichtiges rechtliches Thema, weil ich merke schon, wir sind im Marketing jetzt durch den Einsatz von KI nicht nur die mit den bunten Bildern. Also wir haben eine große Verantwortung, immer mehr Verantwortung, gerade auch durch die Nutzung von KI und müssen am Ball bleiben, müssen uns da weiterbilden.
Ja, am Ball bleiben natürlich. Es macht auch Spaß, mit KI was zu machen und was zu entwickeln. Aber wie du schon sagst, neben dieser Begeisterung für KI muss man sich aber auch dieser Verantwortung bewusst sein, was man damit ja auch für eine Außenwirkung erzielen kann und was das auch mit sich bringen kann. Schönes Schlusswort. Damit sind wir auch tatsächlich schon am Ende dieser Folge angekommen. Lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch der Podcast gefallen hat oder unser Podcast an sich gefällt, unterstützt euch uns gerne mit einem Like oder einem Follow. Eine Empfehlung gerne auch an Kolleginnen und Kollegen. Wenn ihr spezielle Fragen oder Feedback habt, gerne her damit an podcast@mbis.de. Die passenden Informationen, Links und weiterführenden Punkte zu diesem Thema gibt's wie immer in den Shownotes. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder hier im Treffpunkt Marketing. Bis dahin, macht's gut und Servus.
Servus.
Hast du noch Fragen? Möchtest du eine einfache Erklärung oder einen Hack, der deinen Job leichter macht? Dann her damit an podcast@mbis.de. Treffpunkt Marketing. Der Podcast für alle, die Online-Marketing besser verstehen wollen. Alle 14 Tage neue Folgen. Passende Seminartipps in den Shownotes.